ARD.
Was Sie hier aufgeschrieben haben, das ist purer Faschismus und der hat in dem Brandenburger Landtag nichts zu suchen. Das ist widerwärtig, was Sie hier aufgeschrieben haben.
Daniel Keller, dem Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion in Potsdam, ist das Entsetzen eigentlich noch immer anzuhören. Keller übt scharfe Kritik an den Forderungen der AfD-Fraktion. Nach der Messeattacke in Solingen, bei der ein syrischer Asylbewerber 3 Menschen getötet hatte, verlangte die AfD in einem Entschließungsantrag, Asylsuchende von öffentlichen Veranstaltungen im Land Brandenburg auszuschließen. Außerdem sollen Asylbewerber bis zu einer Entscheidung über ihren Antrag in einer Aufnahmeeinrichtung untergebracht werden. Verabscheuungswürdig sei dieser Antrag und Wahlkampf auf dem Rücken von Toten, sagt Sozialdemokrat Keller in der Sondersitzung des Brandenburger Landtages. Und da war er nicht der Einzige. Damit herzlich willkommen zur Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB, sagt Thorsten Südow. Darüber, wie jetzt nach dem Verbrechen in Solingen ein nochmal schärferer Ton in den Landtagswahlkampf in Brandenburg eingezogen ist, spreche ich mit meinem Kollegen Nico Hecht aus der Redaktion Landespolitik. Hallo Nico.
Hallo Thorsten.
Lass uns doch mal erstmal darauf blicken, was hat die AfD in ihrem Antrag so im Einzelnen gefordert?
Na, das war eine ganze Liste an Forderungen für diese Sondersitzung, die die AfD da mitgebracht hatte. Und das waren alles solche, die die anderen Fraktionen doch hier eher mit Erschrecken aufgenommen haben. Allen voran, du hast es schon erwähnt, soll allen Asylbewerbern, aber auch den anerkannten Asylberechtigten und auch den ukrainischen Kriegsflüchtigen der Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen verwehrt werden. Da soll das Betreten verboten werden. Eine Landesgrenzpolizei soll in den Dienst gestellt werden. Das Asylrecht soll zudem auch nicht mehr als individuelles Recht einklagbar sein. Und das hast du auch schon erwähnt, es soll keinen verschiedenen Unterkünfte mehr geben, sondern bis die Asylfrage, das Asylrecht geklärt ist für den Einzelnen, sollen diese Leute alle in einer einzigen Unterkunft untergebracht werden.
Sag mal, wenn es also jetzt ein öffentliches Fest, ein Spreewaldfest gibt oder ein Erntefest jetzt in den Brandenburger Dörfern oder auch zum Kreisligaspiel, da soll nach dem Willen der AfD niemand.
Genau, das ist ganz genau der Punkt. Es handelt sich eben nicht für eine Forderung, die Leute auszuschließen von Volksfesten, wie das ja in Solingen eins war, sondern es geht um wirklich alle öffentlichen Begebenheiten. Das ist ja praktisch auch schon ein öffentlicher Markt. In der kleinsten Stadt, in der größten Stadt Deutschlands oder eben auch einen Kreisliga-Fußball. Zu all diesen Sachen sollen solche Leute dann keinen Zugang mehr haben.
Du hattest noch von einer langen Liste gesprochen. Ich glaube, da geht es doch noch um Flaggen und dergleichen.
Genau, das sind ebenfalls Forderungen, die die AfD da mitgebracht hatte. Du hast es auch schon gesagt, Daniel Keller sagt absurd zum Beispiel und bezieht sich dabei vor allen Dingen auf die Forderung, dass Regenbogenfahnen von den öffentlichen Gebäuden verbannt werden sollen. So fordert das die AfD nämlich auf. Regenbogenfahnen symbolisiere die Vielfalt und das wäre, so hat das der Vorsitzende der Fraktion der AfD hier in Potsdam, Hans-Christoph Bernd, gesagt, die Wurzel allen Übels. Die Vielfalt sei daran schuld, dass so viel Gewalt auf den Straßen in Brandenburg, in Deutschland herrsche. Das klang dann in der Debatte so.
Diese Vielfalt durch offene Grenzen, sie ist mörderisch. Ethnische Vielfalt zerstört das Zusammenleben, ethnische Vielfalt ist Schwäche und deswegen brauchen wir keine Politik der ethnischen Vielfalt. Wir haben genug Vielfalt im Land. Schwarz-Rot-Gold ist Vielfalt genug.
Klare Worte also von Hans-Christoph Bernd, dem AfD-Fraktionsvorsitzenden, also weg mit den Regenbogenfahnen als Symbol für die Vielfalt in Brandenburg und in Deutschland. Und die AfD hat auch gefordert, dazu noch so Demokratiestärkungsprojekte wie das tolerante Brandenburg einzustellen. Hier ganz konkret für diese Initiative, die ja sich vor allen Dingen für die Demokratiebildung auch auf dem Land in Brandenburg stark macht, die Zahlungen sofort einzustellen. Eine Initiative, das tolerante Brandenburg, was ja in den 90er Jahren auch sicherlich bekannt geworden ist, dafür, dass es eine Reaktion war auf den erstarkenden Rechtsradikalismus damals.
Das hört sich ja so an, als sei das die konfrontativste Debatte in 5 Jahren Legislatur hier in Brandenburg im Landtag gewesen. Getreu diesem auch, kann man fast schon sagen, Wahlslogan der AfD, Politik vorrangig nur für Deutsche.
Das war eine ganz hitzige Debatte und vielen Abgeordneten war auch anzumerken, dass sie emotional richtig angegriffen waren. Die AfD hat auch von so ziemlich allen Seiten sehr, sehr scharfe Kritik für diese Forderung bekommen. Daniel Keller, wir haben ihn schon angesprochen, meinte auch, dass diese Forderung in der Sache kaum irgendwie eine Lösung anbieten, sondern eher eine Maske bei der AfD heben würde und dann praktisch sichtbar werden lasse, wessen Geisteskind diese Partei sei. Es gehe ihnen eben nicht, und da ist Herr Keller einer Meinung gewesen mit vielen anderen, den AfD-Abgeordneten darum, ja, Sicherheit tatsächlich für die Brandenburger, für die Deutschen zu schaffen, sondern eher darum, ihre rechtsradikale Ideologie hier auf diesem Feld zu verbreiten. Es ist natürlich auch eine Frage, wie man also einen Ausschluss von öffentlichen Veranstaltungen umsetzen würde. Dann wird die ganze Sache ja auch besonders plastisch. Keller fragte zum Beispiel die AfD in dem Zusammenhang, wie wollen Sie das umsetzen? Wollen Sie praktisch die Leute dann auch äußerlich markieren?
Wollen Sie hier Zäune bauen? Wollen Sie, dass quasi Eltern mit ihren Kindern am Zaun stehen und nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben dürfen? Wollen Sie hier eine Zweiklassengesellschaft? Wollen Sie vielleicht nachher auch noch Menschen kennzeichnen?
Ich glaube, da ist dann auch deutlich hörbar, dass hier jemand ganz schön angegriffen ist.
Allerdings, ja. Mhm.
Aber auch nicht nur Keller hat die AfD für diese Forderung so kritisiert. Es kamen auch scharfe Töne von BVB Freie Wähler, von der CDU und auch von Sebastian Walter, von den Linken, der seinerseits hier mal unterstrichen hat, dass die AfD praktisch in dem Moment politisch ja fordere, was der IS schon mit dem Terror vorbereitet hat und erreichen will, nämlich Vielfalt einzuschränken, Demokratie einzuschränken, Freiheit einzuschränken.
Dietmar Woidke, seit mittlerweile 11 Jahren Ministerpräsident in Brandenburg und in aktuellen Umfragen vor der Wahl mit seiner SPD doch deutlich hinter der AfD in der Wählergunst, der will jetzt nach dem Anschlag in Solingen auch die Asylpolitik überprüfen. Was soll denn das in Wirklichkeit bedeuten?
Ich glaube, das muss man jetzt wenigstens von zwei Seiten betrachten. Also ganz deutlich wird, dass das auch Dietmar Woidke ganz ein wichtiges Thema ist, dass er spürt, dass die Bürger im Land nach diesen Vorfällen in Solingen auch Konsequenzen sehen möchten, Konsequenzen fordern, auch erwarten von der Politik auf der einen Seite, und auf der anderen Seite möchte er dieses Thema sicherlich auch nicht einfach der AfD überlassen. Alle Fraktionen neben der AfD haben hier klargemacht, dass die AfD gerade diesen ja geradezu Show-Schlagabtausch heute auch tatsächlich gesucht hat, um einen Punkt zu machen für ihre Wählerschaft in diesem Wahlkampf. Und den anderen Fraktionen ist schon auch wichtig, genauso wie Dietmar Woidke, der AfD nicht allein dieses Thema zu überlassen. Es ist so, dass er heute für diese Landtagssondersitzung nicht einmal auf der Rednerliste eigentlich gestanden hat. Also auch das ein Zeichen, dass er hier erkennt, eingreifen zu müssen, dass ihm das wichtig ist. Und er greift ein auf eine Sache, auf eine Art, die für mich dann tatsächlich auch ein bisschen überraschend war. Er hat sich in den letzten Tagen schon deutlich kritisch zur Asylpolitik der letzten Jahre geäußert, aber so klar war wie heute war er da eigentlich noch nicht. Und am wichtigsten dabei waren ihm drei Punkte heute.
Dazu gehört, dass wir wissen müssen, wer zu uns kommt, und zwar immer und ausnahmslos. Dazu muss die Kontrolle an den Grenzen weiter gewahrt und eventuell sogar weiter ausgebaut werden. Es ist auch unabdingbar, wieder Zurückweisung direkt an den Grenzen vornehmen zu können. Der Grundsatz muss wieder zur vollen Geltung kommen, dass diejenigen, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben, unser Land auch wieder verlassen müssen. Und das muss auch für Länder gelten wie Afghanistan oder Syrien.
Und wenn ich eingangs gesagt habe, man muss das seine Woidkes Äußerung heute wenigstens von zwei Seiten betrachten, dann kommt vielleicht mindestens eine Sache noch dazu, dass nämlich auch Herr Woidke im Wahlkampf steckt und das ja Aussagen sind, die jetzt sicherlich von den Ereignissen ein Stück weit getrieben sind. Äußerungen, Forderungen, die man von Woidke vor ein paar Wochen jedenfalls so noch nicht erwarten konnte.
Aber er muss natürlich Rede und Antwort stehen bei seinen Strohbeinfesten oder bei allen möglichen Auftritten. Das ist natürlich ein ganz zentrales Wahlkampfthema. Es bewegt die Menschen einfach und da kann er nicht mehr.
Genauso ist das. Wenn man ihn fragt, sagt er das auch gerade heraus, dass die Leute mit ihm reden wollen. Und das sind Landesthemen, sagt er. Kita, Schule, Straßen, aber eben auch Migrationsfragen.
Ist denn in der Landtagsdebatte deutlich geworden, ab wann zum Beispiel schärfere Regeln im Asylrecht oder auch Zurückweisungen und viele andere Dinge in Kraft treten können. Das übersteigt ja, glaube ich, auch die Kompetenzen des Landes Brandenburg.
Genau, das sind Forderungen, die man erst einmal auf Bundesebene natürlich diskutieren müsste und auch entschließen müsste. Ein bisschen pragmatischer, und das kann man auf Landesebene schon regeln, ist, wie man dann praktisch nach diesen möglicherweise untergetauchten, abgelehnten Asylbewerbern, wie ja der Täter von Solingen einer war, wie man nach denen fahndet. Dietmar Woidke hat heute angekündigt, dass er ein Treffen organisieren will mit den Landräten, um dann praktisch auch in jeder Region zu gewährleisten, dass diese Täter oder zumindest solche, die dann ausreisepflichtig sind und bei der
Abtauchen.
Genau, und dann abtauchen, dass sie sofort auf eine Fahndungsliste kommen, dass man sie sofort der Fahndung ausschreibt. Das ist im Moment wohl offensichtlich noch nicht Praxis. Dann verlängert sich das Verfahren, in dem man abschieben kann. Dann würden Bezüge auch schnell gestrichen werden, sodass sich der Druck auf diese untergetauchten Leute dann auch erheblich erhöhen würde.
Das Thema Migration, denkst du, das wird in den noch ausstehenden 3 Wochen Wahlkampf das zentrale, das wichtigste Thema sein bei der Wahlentscheidung von vielen tausend Brandenburgern, oder werden es doch andere Themen sein?
Wir haben ja heute erlebt, wie hitzig die Debatte geführt wird. Und wenn wir Politiker fragen, welche Fragen ihnen gestellt werden von den Brandenburgern, erfahren wir auch immer wieder, wie wichtig dieses Thema ist. Jetzt hat diese Sache mit Solingen natürlich einen unheimlichen Schub erwartet. Das Friedensthema ist auch ein Bundesthema oder eins, das auf Bundesebene geklärt werden müsste. Das hat viel Einfluss. Das Migrationsthema hat ebenfalls viel Einfluss. Das erleben wir gerade. Und ich glaube schon, das ist gerade für die Parteien, die die Ampelregierung in Berlin stellen, schon ein problematischer ist, wenn diese Thematiken die anderen Landesthemen ein ganzes Stück weit überstrahlen würden. Ob da jetzt tatsächlich, es sind ja dann am Ende doch noch so ein paar Tage Zeit, noch was anderes aufploppt, das müssen wir sehen.
Das Messerattentat von Solingen und seine Auswirkungen auf den Landtagswahlkampf hier im Land Brandenburg. Auf den Stand der Dinge hat uns Nico Hecht gebracht. Danke dir.
Gerne.
6,5 Wochen Sommerferien mit viel Zeit fürs Erholen, Spielen und Reisen sind vorbei. Am Montag beginnt in Berlin und in Brandenburg das neue Schuljahr. Wir wollen jetzt im Spreepolitik-Podcast auf Brandenburg blicken, wo etwa 322.000 Schülerinnen und Schüler ab dem Montag wieder in insgesamt 942 Schulen zwischen Prenzlau, Nauen und Senftenberg unterrichtet werden. Für etwa 25.000 Mädchen und Jungen beginnt nach der Einschulungsfeier dann auch das Lernen in der ersten Klasse. Wie gut sind die Schulen nun vorbereitet? Das weiß meine Landespolitikkollegin Lisa Steger. Hallo Lisa.
Hallo.
Sag, wie sind die Schulen jetzt wirklich startklar? Stichwort Lehrermangel. Bleiben da viele Stellen für Lehrerinnen und Lehrer an Brandenburger Schulen weiterhin unbesetzt?
Das muss man wirklich so sagen. Es sind aktuell noch 455 Vollzeitstellen unbesetzt. Ja, und das bedeutet rein rechnerisch, fast jede zweite Schule zwischen Wittenberge und Vetschau hat eine offene Stelle. Im letzten Jahr waren es ungefähr genauso viele. Wenige Tage vor dem Schulstart gab es noch 460 unbesetzte Stellen. Also es hat sich nichts verbessert. Zugleich gibt es aber immer mehr Schüler, ungefähr 6.000 mehr. Bildungsminister Freiberg zufolge liegt das im Zuzug aus anderen Bundesländern hauptsächlich raus aus Berlin. Und da kommen ja auch viele Familien nach Brandenburg. Und das bedeutet, das Land sucht weiterhin Lehrkräfte, auch nach Beginn des Schuljahres. Die Schulämter suchen fieberhaft. Fakt ist aber auch, es gab über 3.100 Neueinstellungen. Und jetzt arbeiten in Brandenburg mehr Leute im Schuldienst als in den letzten 20 Jahren.
Das ist ja ziemlich beachtlich, aber gibt es, sagen wir mal regional, besonders viel weiße Flecken, wo also Lehrer besonders fehlen?
Der ländliche Raum ist wie immer stärker betroffen, aber das heißt eben nicht, oder besser gesagt nicht mehr, dass im Berlin-nahen Brandenburg alles zum Besten steht. Ich habe mir mal die Homepage des Bildungsministeriums angeschaut. Da gibt es zurzeit knapp 400 Stellenangebote. Und da ist mir aufgefallen, es sind mittlerweile alle Fächerkombinationen gesucht. Man kann also nicht mehr sagen, wie noch vor ein paar Jahren, man sucht vor allem Musiklehrer, man sucht Englischlehrerinnen oder man sucht Elektrotechniker. Nein, das ist nicht so. Und ich lese dort, dass eine ganze Reihe Schulen gleich mehrere unbesetzte Stellen haben. Zum Beispiel ein Oberstufenzentrum in Hennigsdorf. Da sucht man immer noch 4 Lehrkräfte. Besonders angespannt ist die Lage, wie du vorhin auch schon gesagt hast, im ländlichen Raum. Hier sind sogar mittlerweile Gymnasien betroffen, zum Beispiel in Guben. Das Pestalozzi-Gymnasium sucht aktuell noch 5 Lehrkräfte, unter anderem für Englisch, Biologie, Chemie, Deutsch, also wirklich für die Kernfächer.
Da wird es ja dann ab Montag richtig eng. Thema Seiteneinsteigerin hier im Land Brandenburg. Wie hoch ist denn der Anteil von nicht voll ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern? Und mit wie vielen Seiteneinsteigern, weiß man das, startet man jetzt neu im September?
Der Anteil der Seiteneinsteigerinnen nimmt zu. Mittlerweile ist im ländlichen Raum jede 4. Lehrkraft ein Seiteneinsteiger oder eine Seiteneinsteigerin. Und dieser Trend spiegelt sich auch jetzt hier bei den Neueinstellungen wider. Unter denen, die unbefristet eingestellt wurden, sind knapp 40% Seiteneinsteigerinnen oder Seiteneinsteiger. Und bei denen, die einen Zeitvertrag bekommen haben, da sind es gut 70%.
Das ist sehr hoch, ja.
Allerdings, auf seiner Pressekonferenz am Donnerstag haben wir deshalb auch Bildungsminister Freiberg danach gefragt, ob das in Zukunft noch mehr wird. Und Steffen Freiberg ist davon überzeugt.
Inzwischen ist es so, dass bei der Anzahl an Studienanfängern zwischen 15% und 20% der Abiturienten in Deutschland Lehramt studieren müssten, um die Schülerzahlen überhaupt quantitativ bedienen zu können. Das würde voraussetzen, dass alle ihr Studium schaffen. Und das würde voraussetzen, dass alle für die richtige Schulart das richtige Fach studieren und sich dann an der richtigen Schule auch bewerben und einsetzen lassen. Und zwar zwischen Aachen und Cottbus und zwischen Flensburg und Garmisch.
Er sagte aber dazu, auch die Seiteneinsteiger haben studiert, nur eben oft nicht auf Lehramt. Und sie werden ja auch berufsbegleitend geschult. Er findet, der Unterricht bei Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern, der ist nicht unbedingt schlechter.
Aber natürlich ist das eine ziemliche Belastung, wenn Seiteneinsteiger jetzt weiterhin noch Seminare haben, parallel zum Unterricht.
Das stelle
ich mir ganz schön schwer vor. Genau. Bildungsminister Steffen Freiberg von der SPD hatte ja im vergangenen Jahr, glaube ich, Programme gestartet, die Lehrerinnen und Lehrer überzeugen sollten, doch länger zu arbeiten. Also nicht mit 63, 64 oder so in Rente oder Pension zu gehen. Gibt es Informationen, wie ist das angelaufen?
Das war ja Steffen Freibergs großes Projekt nach seinem Amtsantritt. Das sollte die Wende bringen. Und ja, jetzt gibt es auch schon die ersten Zahlen. Ob das nun so die Wende ist, das muss nun jeder selbst beurteilen. Es gibt zum einen das Programm U70, unter 70. Lehrkräfte unter 70 Jahren können aus der Rente zurückkehren und zumindest stundenweise wieder unterrichten. Das machen 72 Menschen in Brandenburg. Mehr Zuspruch gibt es für das Programm 63+. Das bedeutet, wer als Lehrkraft über den 63. Geburtstag hinaus arbeitet, statt in Pension zu gehen, der bekommt eine Zulage. 700 Euro im ersten Jahr, 800 im zweiten, 900 Euro im dritten Jahr. Und das wird, wie auch das Einkommen bei den U70-Lehrkräften, nicht auf die Pension angerechnet. An dem Programm 63+ nehmen mehr als 360 Lehrkräfte teil. Für Steffen Freiberg ein großer Erfolg, wie er bei Brandenburg aktuell sagte.
Natürlich müssen wir dafür Geld in die Hand nehmen, das ist völlig klar. Die Kolleginnen und Kollegen, die im Schuldienst sind, das habe ich aber hier im Studio und an anderen Stellen schon oft gesagt, sind aber diejenigen, die die wertvollste Personalressource sind, die im Moment zur Verfügung steht. Und da den einen oder anderen Euro noch in die Hand zu nehmen, um die Kollegen zu überzeugen, nicht in die Rente zu gehen, nicht in den Ruhestand zu gehen, halte ich für gut angelegtes Geld, denn jede Stunde Unterricht zählt.
Wir haben ihn bei der Pressekonferenz allerdings gefragt, ob das zum Teil auch Mitnahmeeffekte sind. Ja, was meine ich damit? Auch die Lehrerinnen, die sowieso länger als bis 63 Jahre arbeiten wollten, von vornherein, die konnten ja die Zulage beantragen und würden sie dann auch bekommen. Doch Freiberg sagt, das fällt nicht ins Gewicht. Es wurden tatsächlich viele umgestimmt, länger zu arbeiten. Der Trend zum Vorruhestand, der sei gestoppt worden. Bisher war es ja so, dass in Brandenburg und wahrscheinlich nicht nur hier 4 von 5 Lehrkräften vor dem gesetzlichen Renteneintritt aufhörten.
Trotz über den Daumen gepeilt 3.100 Neueinstellungen in diesem Jahr, also neu eingestellten, teils unbefristet, teils befristeten Lehrerinnen und Lehrern, gibt es Kritik unter anderem von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Gerade mal die Grundversorgung an den Schulen werde gewährleistet, eine individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler, also beim Rechnen, Schreiben, Lesen, gerade auch in der Grundschule, die könne kaum stattfinden. Ist diese Kritik überzogen? Wie ist deine Meinung, dein Eindruck?
Ich denke, es wird wieder Kritik an der Brandenburger Bildungspolitik geben, spätestens wenn das Schuljahr losgeht und dann wieder einiges ausfällt. Die Situation ist angespannt, da hat die Gewerkschaft schon recht. Aber man muss auch fair bleiben, finde ich. Die Schulämter, die sind zum Teil mit einer Situation konfrontiert, an der sie nichts ändern können. Zum einen ist ja die Frage, warum wollen überhaupt 4 von 5 Lehrkräften vorzeitig in Rente? Worüber haben sie sich geärgert? Kann es sein, dass der Lehrerberuf auch bei den Eltern zum Beispiel nicht mehr das Ansehen genießt wie noch vor ein paar Jahren? Und der zweite Punkt ist das Lehramtsstudium. Es gibt in Deutschland aktuell knapp 3 Millionen Studentinnen und Studenten. Das muss man wirklich noch mal sagen, es war kein Versprecher. 3 Millionen Studentinnen und Studenten in Deutschland, das heißt 3% aller Bundesbürger studieren. Aber sie studieren eben häufig nicht die Fächer, nach denen der Arbeitsmarkt verlangt.
Verstehe.
Laut dem Statistischen Bundesamt sind über 1 Million Bundesbürger zurzeit für Rechts-, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften eingeschrieben, aber nur knapp 300.000 für ein Lehramtsstudium. Es sind auch andere schwere Fächer und das Lehramtsstudium ist ein schweres Fach, unbeliebt. Zum Beispiel gibt es nur noch rund 60.000 Elektrotechnik-Studentinnen und Studenten und ebenso wenig angehende Bauingenieurinnen und Bauingenieure. Möglicherweise, das wird aber erst in Zukunft dann Folgen zeigen, müssten sich mehr Abiturienten und Abiturienten vor dem Studium überlegen, welches Fach danach zu einem Stellenangebot führt und welches Fach eben nicht dahin führt.
Am Montag startet das neue Schuljahr in Brandenburg und in Berlin. Fakten über den Unterrichtsalltag im Land Brandenburg hat Lisa Steger zusammengetragen. Danke, Lisa.
Gern geschehen.
Über den schärferen Ton im Landtagswahlkampf in Brandenburg nach dem Messeanschlag von Solingen haben wir vor wenigen Minuten im Spreepolitik-Podcast gesprochen. Jetzt noch ein Blick auf ein Informationsangebot, wenn es darum geht, seine ganz persönliche Wahlentscheidung zu treffen. Der Wahlomat für die Brandenburg-Wahl am 22. September ist online. Genaueres kennt Amelie Ernst, Kollegin aus der landespolitischen Redaktion. Hallo Amelie.
Hallo Thorsten.
Wie funktioniert denn nun der Wahlomat richtig?
Ja, alles ist sehr, sehr einfach, würde ich sagen. Man geht einfach mal auf die Internetseite Wahlomat mit Bindestrichen dazwischen, klickt dann eben auf den Wahlomat für Brandenburg. Es gibt natürlich auch noch einen für Sachsen und Thüringen. Und dann kriegt man eben nacheinander 38 Thesen vorgesetzt. Da kann man dann immer anklicken, stimme ich dem zu, bleibe ich neutral oder stimme ich nicht zu. Also zum Beispiel, der Brandenburger Verfassungsschutz sollte abgeschafft werden. Ne? Wie finde ich das? Entscheide ich mich? Oder möchte ich, dass Besuche in NS-Gedenkstätten verpflichtend sein sollten für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe? Was sage ich zum Windkraftausbau in Brandenburg? Möchte ich, dass Moore vernässt werden? Ganz, ganz viele verschiedene Aspekte und Themen werden da angesprochen. Ja, und dann kann man am Ende noch auswählen, ob man mit allen Parteien das Ganze abgeglichen haben möchte oder nur mit ganz bestimmten, weil man vielleicht welche schon ausschließt von vornherein. Oder ob bestimmte Antworten ein besonderes Gewicht haben sollten, weil man das besonders wichtig findet. Ja, und dann zeigt der Wahlomat eben an, mit welchen Parteien man inhaltlich die größten Übereinstimmungen hat. Ganz wichtig immer dazu zu sagen, das ist wirklich nur eine Orientierung. Ne? Das ist keine Wahlempfehlung, wo dann hinterher irgendwer sagt, so, dann solltest du den aber auch wirklich wählen.
Verstehe. Sag mal, wer hat den Wahlomat denn so ja, feingliedrig erarbeitet?
Das passiert ja immer unter Federführung Organisationen von der Bundes- und der Landeszentrale für politische Bildung. Die haben hierfür ein 40-köpfiges Team zusammengestellt. Da sind dann immer Expertinnen und Experten drin für Brandenburg, für die Landespolitik, also Politikwissenschaftler zum Beispiel, auch Journalistinnen und Journalisten. Aber den größten Teil machen junge Leute aus. Zwischen 16 und 26 sind die. Die konnten sich vorher für dieses Projekt melden und haben dann dort vor Ort in der Landeszentrale die Wahlprogramme der einzelnen Parteien wirklich durchgekämmt und geguckt nach Aussagen, die sich auch wirklich unterscheiden von den Aussagen anderer Parteien. Also da hilft jetzt nicht sowas wie, wir wollen mehr für die Bildung tun. Das ist nichts, was den Wahlomat dann ausmacht, sondern es muss wirklich was sehr, sehr Konkretes sein, wie zum Beispiel die Linke, ja, die sich zum Beispiel einsetzt für das kostenlose Schulessen oder so. Das ist dann etwas, was markant genug ist, weil es sich von anderen unterscheidet. So, danach haben die gesucht, ja, und dann eben einfach immer weiter gesiebt, bis nur noch 38 Thesen übrig waren.
Wir haben ja eine große Auswahl auf dem Stimmzettel für den 22. September. Sind da wirklich alle Parteien, die antreten, da abgefragt worden? Haben die geantwortet?
Genau. Und da stehen dann, wie gesagt, erstmal am Anfang dieses ganzen Prozesses über 100 Thesen zur Auswahl. Dann siebt dieses Team immer weiter. Und die Thesen, die dann übrig bleiben, die letzten werden dann eben auch in dem Fall den 14 Parteien und Listenvereinigungen vorgelegt, die zur Wahl stehen. Und bis auf die DKP haben auch alle sich daraufhin nochmal zurückgemeldet. Also es wird immer nochmal zurückgespiegelt, dass man auch wirklich die Aussagen der Parteien hat. Und das haben eben auch fast alle gemacht, mit Ausnahme der DKP.
Du hast dich ziemlich intensiv damit beschäftigt. Also ist dieser Wahl-O-Mat jetzt ein, wie man neudeutsch sagt, Tool, eine Hilfe, speziell für junge Leute oder für jeden, der also am Smartphone das mal starten will?
Genau, am Smartphone, am Internet geht es ja auch. Also ich würde wirklich sagen, definitiv für jeden und vielleicht sogar auch für Leute, die vielleicht noch gar nicht wählen dürfen. Also mit 14, 15 oder so kann man natürlich auch schon mal gucken, in welche Richtung geht denn so ein bisschen meine Position? Sind da Sachen bei bestimmten Parteien, die mir näher liegen als andere? Und das ist immer nur eine Orientierung, keine Wahlempfehlung, gerade wenn man eben zum Beispiel noch nicht so genau weiß, wen soll ich denn jetzt wählen? Das kann einem schon weiterhelfen. Und ich habe das vorhin auch nochmal selber gemacht und mich da durchgeklickt und da kam bei mir auch was völlig anderes raus, als ich eigentlich gedacht hatte. Ne?
Hallo, das
man hat ja immer so Erwartungen, ach, ja, da kommt jetzt wieder das raus und dann kam da plötzlich eine ziemlich kleine Partei, die ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Da habe ich offenbar die meisten Übereinstimmungen. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass ich die dann auch wähle automatisch, aber ich denke jetzt auf jeden Fall mal drüber nach.
Danke, Amelie, für die Informationen zum Wahl-O-Mat im Vorfeld der Landtagswahl hier in Brandenburg.
Gerne.
Soweit Spreepolitik, der landespolitische Podcast des RBB. Bis zur nächsten Folge in einer Woche. Besuchen Sie doch gerne auch die ARD Audiothek. Dort finden Sie unter anderem den sehr, sehr spannenden Podcast in Polen über die aktuellsten Entwicklungen und Hintergründe in unserem Nachbarland Polen. Danke erstmal fürs Zuhören. Bis demnächst, sagt Thorsten Südow.